Deutschlandfunk. Hintergrund.
Drohende Getreidekrise. Warum der Krieg in der Ukraine die Agrarwende ausbremst. Eine Sendung von Jantje Hannover.
Trebin. Eine kleine Stadt in Brandenburg, rund 35 Kilometer südlich von Berlin. Ein großer Kuhstall. Die Tiere recken ihre Köpfe durch die Gitterstäbe.
Also wir sind jetzt in einem Stall, wo 4 Gruppen mit je 200 Tieren stehen. Also 800 Tiere sind jetzt im Stall. Wir stehen hier in einem Offenstall. Das heißt, wir haben wirklich hier klimatisch gesehen Außenbedingungen.
Thomas Gelbert ist Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Trebin. 55 aktive Mitglieder bewirtschaften zusammen mehr als 4000 Hektar Land. Die Genossenschaft beschäftigt insgesamt 120 Menschen, unter anderem in der Milchviehhaltung. Thomas Gelbert deutet auf die Außenwände des großen Kuhstalls.
Aktuell sind jetzt so ein bisschen die Windschutznetze hochgefahren, weil wir in den letzten Tagen sehr starken Wind hatten, dass einfach Zugluft vermieden wird.
Es ist kühl. Die Kühe mögen das, sagt Gelbert. Ein Pluspunkt für das Tierwohl. Man habe schon vieles für eine artgerechte Haltung umgesetzt.
Jede Kuh hat nicht nur einen eigenen Fressplatz, sondern auch einen eigenen Liegeplatz. Wir haben da so eine ganz weichen Gummimatten, das ist bestimmt über 8 cm Federweg, damit sich eben die Kühe da gelenkschonend ablegen können. Und einmal am Tag wird diese Liegefläche abgebürstet und mit einem Kalkstrohgemisch frisch eingestreut.
Seit 2014 stehen die Trebiner Kühe in diesem neuen Stall. Viele Arbeitsabläufe wie Gülle entsorgen und einstreuen sind vollautomatisiert. Nur beim Melken setzen die Stallarbeiter das Geschirr noch selbst an die Euter und machen sich dabei auch ein Bild vom Gesundheitszustand der Tiere. Ziemlich genau 10 Quadratmeter Platz hat hier jede Kuh. Das ist fast Biostandard. Nur der in der Biohaltung vorgeschriebene Weidegang fehlt. Thomas Gelbert zählt weitere Vorzüge auf.
Es ist so, dass wir nahezu alles Futter ausschließlich auf den eigenen Flächen produzieren. Also auch den Großteil der Eiweißfuttermittel produzieren wir über Luzerne selbst im Betrieb. Zum Beispiel Sojabohne wird bei uns überhaupt nicht eingesetzt.
Damit hat die Agrargenossenschaft wohl schon ein Stück von dem umgesetzt, was sich der Grüne Cem Özdemir auf die Fahnen geschrieben hatte, als er vor etwas mehr als 100 Tagen das Landwirtschafts- und Ernährungsministerium übernahm. Mehr Tierwohl. Unterstützt durch eine Haltungs- und Herkunftskennzeichnung für Fleisch, weniger Sojaimporte aus Übersee, mehr biologisch bewirtschaftete Fläche, weniger Pestizide, bessere Erzeugerpreise für Bauern und Bäuerinnen.
Es ist das Herzstück unter der Regierung von Cem Özdemir, dass wirklich der Umbau der Tierhaltung jetzt startet und dass es den Tieren besser geht, dass es den Betreibern besser geht und dass es der Umwelt darum besser geht. Denn alles drei, muss man an dieser Stelle sagen, geht es nicht gut.
Agrarstaatssekretärin Ophelia Nick. Ein erster Schritt ist bereits getan. Der Haushaltsentwurf des Bundeskabinetts vom 16. März sieht erstmals für den Umbau der Tierhaltung 1 Milliarde Euro bis 2026 vor. Auch wenn das für die Größe der Aufgabe lange nicht reichen wird. Allerdings wurde die grüne Agenda durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine erschüttert, auch im Agrarbereich. Die Ukraine ist ein wichtiger Getreide- und Ölfruchtlieferant. Allein bei Weizen zum Beispiel beträgt der Anteil am Weltmarkt mehr als 11%. Agrarminister Özdemir hat Anfang März eine Sondersitzung der G7-Staaten einberufen, um Exportverbote im Agrarbereich zu vermeiden. Es geht vor allem darum, Hungerkrisen in armen Ländern zu verhindern und das UN-Welternährungsprogramm zu unterstützen.
Die dramatischen Ereignisse, die ja wirklich nah bei uns sind, die haben uns vor Augen geführt, wo auch wir eben kriseninstabil sind. Und das muss eben auch Auftrag für uns sein, zu gucken, wo hakt es und wo müssen wir besser werden.
Zum Beispiel bei der Energieeffizienz in der Landwirtschaft, für die jetzt ein eigenes Programm aufgelegt wurde. Denn mit Düngerproduktion und Maschinenparks verbrauchen auch Landwirte viel Öl und Gas. Ein Problem sind außerdem die Ausfälle bei der ukrainischen Getreide- und Eiweißpflanzenernte für den Ökolandbau. Von dort stammt normalerweise ein großer Anteil des gentechnikfreien Biofutters. Für die Bevölkerung bestehe aber kein Grund, Lebensmittel zu hamstern, betont Staatssekretärin Ophelia Nick.
Ich kann aber an dieser Stelle trotzdem ganz klar sagen, dass Ernährungsunsicherheiten in Deutschland und Europa überhaupt nicht Thema der Diskussion sind. Wir haben einen sehr, sehr hohen Selbstversorgungsgrad von den meisten Produkten. Also das ist gesichert.
Trotz dieser Zusicherung hat das Ministerium ein grünes Projekt bereits ausgesetzt. Die sogenannten ökologischen Vorrangflächen. 5% der Gesamtfläche eines Betriebs, die mit untergepflügten Zwischenfrüchten eigentlich zur Bodenverbesserung dienen sollten. Diese werden jetzt freigegeben, um die Futterproduktion anzukurbeln.
Wir machen da keine Politik der Scheuklappen, aber wir gucken auch mit Augenmaß auf die Themen. Das Thema jetzt Artensterben und Klimawandel nicht wichtig wären in diesen Tagen und es jetzt nur noch um eine extreme Steigerung geht der Nahrungsmittelerzeugung, das lehnen wir aber entschieden aus unserem Haus ab.
Schließlich wolle man die Nahrungskrise nicht gegen Klimakrise und Artensterben ausspielen. Doch mit dieser Haltung steht das Ministerium schon eine Weile in der Kritik. Der Deutsche Bauernverband und unionsgeführte Agrarlandesminister plädierten bereits für weniger Umweltschutz, um die Produktion zu steigern und ausbleibende Weizenlieferungen aus der Ukraine auszugleichen. Konkret entzündete sich der Streit an den Ökoregeln der neuen Förderperiode der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Danach sollte jeder Landwirt im nächsten Jahr 4% seiner Flächen aus der Produktion nehmen, also brachliegen lassen. Die Agrarreform ist Teil des Green Deal der EU. Erst in der vergangenen Woche hat die EU-Kommission nun vorgeschlagen, die Reform wegen des Kriegs in der Ukraine auszusetzen. Eine Fehlentscheidung, findet die Staatssekretärin Ophelia Nick aus dem deutschen Agrarministerium.
Sicherlich muss Deutschland einen Beitrag dazu leisten. Wir haben eine hochleistungsfähige Landwirtschaft. Aber wenn man über die Flächenstilllegungen redet, die nächstes Jahr angedacht sind, übrigens aus den Plänen der Vorgängerregierung, gehört auch zur Wahrheit dazu, dass das eben viele Flächenstilllegungen betrifft, die sowieso Landschaftselemente sind, die gar nicht jetzt bewirtschaftet werden können.
In Deutschland produziertes Getreide wandert derzeit zu 60% in die Futtertröge. Nur 20% landen auf dem Teller. Unterstützt von Wissenschaftlern und Hilfsorganisationen hat der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, weniger Fleisch zu essen. Denn die Menge an Getreide, die in Deutschland an Tiere verfüttert wird, entspricht laut dem Magazin Der Spiegel etwa der Menge der gesamten Weizenexporte der Ukraine. Weiteres Getreide wird für Bioethanol genutzt. Vor diesem Hintergrund hält es Ophelia Nick nicht für sinnvoll, die Agrarwende zurückzudrehen.
Es kommen da katastrophale Krisen auf uns zu. Wir hatten vor 3, 4 und 5 Jahren sehr trockene Sommer. Wir werden das in Zukunft haben. Da muss sich die Landwirtschaft auch gut aufstellen.
Der Krieg in der Ukraine hat alte Konflikte neu angefacht. Die zwischen Agrarwirtschaft und Umweltschützern. Erst im vergangenen Jahr war es gelungen, die ewigen Kontrahenten auf einen gemeinsamen Fahrplan einzustimmen. Mit dem Abschlussbericht der sogenannten Zukunftskommission Landwirtschaft. Gegensätzliche Interessensgruppen wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, der Deutsche Bauernverband, der Industrieverband Agrar und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft haben sich hier auf gemeinsame Empfehlungen geeinigt. Und die klingen insgesamt ziemlich grün. Entscheidend war dabei auch die Expertise aus der Wissenschaft. Sogar die weitgehend bedingungslosen Direktzahlungen pro Hektar, Herzstück konservativer Agrarpolitik, sollen demnach in den kommenden Jahren endgültig fallen.
Letztendlich bezahlen wir mit unseren Subventionsgeldern Menschen, die ohnehin schon sehr viel Fläche besitzen.
Zum Beispiel Investoren, sagt Elisabeth Fresen, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die mit in der Zukunftskommission saß.
Viel besser wäre ja, mit diesen Steuergeldern auch die Landwirtschaft im Sinne der Gesellschaft und im Sinne von Bäuerinnen und Bauern zu steuern. Also das Geld auszugeben für Klimaschutz, für Artenschutz, für Wasserschutz.
Die Biobäuerin betreibt Mutterkuhhaltung in Pferden an der Aller.
Ganz konkret kann das heißen, dass ich in Zukunft nur noch Geld bekomme, wenn ich eine ganz konkrete Leistung erbringe, im Sinne der Gesellschaft, also eine vielfältige Fruchtfolge zum Beispiel habe, also viele verschiedene Kulturen auf meinen Feldern anbaue, dadurch zum Beispiel auch weniger Pestizide einsetze oder wenn ich mein Grünland ganz extensiv bewirtschafte und dort sehr viele verschiedene Arten, also Pflanzenarten leben, aber auch dadurch viele verschiedene Insekten dort Futter finden.
2019 war das Jahr der großen Bauernproteste. In Berlin legten Traktoren den Verkehr lahm. Das war für die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel der Anlass, die Zukunftskommission Landwirtschaft einzuberufen, erklärt Friesen.
Das Problem war und ist, dass die Anforderungen steigen, steigen und steigen, aber die ErzeugerInnenpreise einfach gleich bleiben bzw. teilweise sogar schlechter werden. Das heißt, ich als Bäuerin kriege immer höhere Auflagen, kriege aber das nicht bezahlt, dass ich immer mehr leisten muss.
Wir sind eben nicht der Spielball der Politik, sondern wir sind erstmal grundsätzlich für die Lebensmittelversorgung verantwortlich und dafür müsse entsprechend mit dem Berufsstand umgegangen werden.
Ergänzt Landwirt Thomas Gelbert aus Trebin, der damals auch in Berlin war. Er zählt auf, wie man die Landwirte mit immer neuen Auflagen verrückt mache. So sei der Agrarantrag ein Bürokratiemonster. Dazu kämen neue Anforderungen, wie zum Beispiel die Düngeverordnung, die Gräber zufolge ohne Notwendigkeit nach kurzer Zeit schon wieder überarbeitet wurde.
Wenn ich mir viele Sachen angucke, gerade auch im Zusammenhang mit Beantragung von Blühstreifen, was wir sehr gerne machen, Blühstreifen anlegen, aber da sind so viele Fallstricke, so viele Probleme, wenn wir darüber erzählen, das glaubt mir immer keiner von außerhalb, mit welchen, wirklich, Entschuldigung, aber mit welchen Dümmlichkeiten wir uns da teilweise auseinandersetzen müssen.
Doch es geht nicht nur um zu viel Bürokratie, sondern für viele um die nackte Existenz. Besonders bei den Tierhaltern, sagt Bernhard Krüsken, Generalsekretär beim Deutschen Bauernverband.
Wir haben jetzt in den letzten Jahren, wenn Sie mal über den breiten Daumen rechnen, jeden Tag so 10, 12 Betriebe verloren. Und das ist natürlich deutlich mehr als normaler Strukturwandel. Und deshalb ist natürlich das Wichtigste, dass wir hier möglichst vielen Betrieben auch eine wirtschaftlich tragfähige Perspektive geben.
Besonders schlecht gehe es den Schweinemästern. Der Grund? Zu niedrige Preise. Die afrikanische Schweinepest und Restriktionen wegen Corona. Gleichzeitig sind die Haltungsbedingungen gerade bei den Schweinen vielen Experten zufolge verbesserungswürdig. Zu viele Tiere drängen sich im Stall. Es fehlt an Frischluft und Beschäftigung. Sauen harren in Kastenständen aus, in denen sie sich noch nicht einmal umdrehen können. Der Antibiotikaeinsatz ist hoch. Mehr Qualität statt Masse lautet daher die Strategie des grünen Agrarministeriums. Denn nur höhere Erzeugerpreise könnten die Betriebe retten. Dafür setzt der Minister einerseits auf mehr ökologische Landwirtschaft. Denn Biobauern werden besser bezahlt und sind daher ökonomisch oft in einer stabileren Situation als ihre Kollegen in der konventionellen Landwirtschaft, wenn sie auf kleiner Fläche wirtschaften. Zusätzlich plant das Ministerium, die Haltungs- und Herkunftskennzeichnung einzuführen. Sie soll genauere Auskunft darüber geben, wie das Tier aufgewachsen ist. Dann kann der Kunde entscheiden, was er fürs Tierwohl bezahlen will. Genaueres stehe allerdings noch nicht fest, sagt Ophelia Nick.
Wir setzen uns sehr dafür ein, aber es gibt da noch Gesprächsbedarf in der Koalition. Ich kann an dieser Stelle nur an meine Mitkoalitionäre appellieren.
Wir halten das für einen guten Vorschlag und wir halten das für wichtig, dass das so in der Form umgesetzt wird.
Sagt Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband.
Das ist ja auch Bestandteil der Empfehlungen von Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung und der Zukunftskommission, dass man erstens Tierwohlprämien einführt und dafür natürlich ein Finanzierungskonzept bereitstellt. Dann zweitens, dass man genau das Thema Kennzeichnung adressiert, weil wir bewegen uns in offenen Märkten. Dann die dritte Komponente ist das Bau- und das Genehmigungsrecht, weil viele Betriebe wollen den Weg mitgehen zu höheren Standards, wenn sie ihn denn realisieren könnten.
Wir werden Dinge fürs Baugesetzbuch vorlegen, weil ja eben die großen Ställe umgebaut werden sollen, mehr strukturiert, mehr Außenauslauf und es sollen weniger Tiere in den Ställen dann stehen.
Ergänzt Ophelia Nick aus dem Agrarministerium. Aber die 1 Milliarde, die das Bundeskabinett zunächst für den Stallumbau genehmigt hat, reiche dafür bei weitem nicht aus, kritisiert der Deutsche Bauernverband. Diese Einschätzung teilt er mit Experten aus der Wissenschaft.
Im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats ist ja so abgeschätzt worden, dass durch diese verschiedenen Änderungen, die da notwendig sind, so sicherlich so 3 bis 5 Milliarden Euro jährlich zusätzlich benötigt werden, um eben die Mehrkosten ausgleichen zu können.
Sagt zum Beispiel Ute Knierim, Professorin für Tierschutz und Nutztierhaltung, die in der Zukunftskommission mitgearbeitet hat.
Wir müssen uns gemeinsam darauf verständigen, wie denn die Tierhaltung der Zukunft aussehen soll. Und das beinhaltet eben die Art und Weise, wie die Ställe gebaut sind, aber auch die Art und Weise, wie die Tiere betreut werden. In der Fachwissenschaft ist da absolute Einigkeit, dass das wichtig ist, eben auch das Tier selbst anzugucken.
Ein Tierarzt müsse kranke Tiere identifizieren können, anstatt zum Beispiel im Hühnerstall Antibiotika dem Futter für alle beizumengen. Auch Schnäbel kürzen oder Ringelschwänze kopieren, damit sich zu eng beieinander stehende Tiere nicht verletzen, diese Methoden sollten der Vergangenheit angehören, sagt die Wissenschaftlerin.
Aber wie das dann eben in eine entsprechende Kennzeichnung umzusetzen ist, das hat auch noch einige Herausforderungen.
Letztlich kann der Wunsch nach mehr Tierwohl nur verwirklicht werden, wenn die Preise für Fleisch und Milch an der Ladentheke steigen. Und wenn dieses Plus auch tatsächlich bei den Landwirten ankommt. Eine schwierige Forderung in Zeiten, in denen die Lebensmittelpreise unter anderem wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine ohnehin schon steigen. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf die Preispolitik des Lebensmitteleinzelhandels, die von vielen Landwirten als ruinös bezeichnet wird. Elisabeth Friesen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft adressiert das extreme Machtgefälle, das zwischen Handel und Produzenten existiere.
Dass eben die am schlechtesten gestellten in diesem Gefälle die Bäuerinnen und Bauern sind. Und dass das dann zu sehr niedrigen und nicht kostendeckenden ErzeugerInnenpreisen führt.
85% des Lebensmitteleinzelhandels laufen über insgesamt nur 4 Supermarkt- und Discounterketten. Das sind Aldi Nord und Aldi Süd, Lidl mit der Schwarzgruppe, Rewe und Edeka mit Netto. Sie haben also eine starke Machtposition, aus der heraus sie Bedingungen und Preise diktieren können.
Um dem entgegenzuwirken, müsste es ein Verbot des Verkaufs unter den Produktionskosten geben,
findet Elisabeth Friesen. Der Verkauf unter dem Niveau der Produktionskosten ist tatsächlich gängige Praxis, zum Beispiel bei Milch und Fleisch. Gemeinsam mit der Zukunftskommission empfiehlt Friesen, das Instrument der Marktordnung der europäischen Agrarpolitik zu nutzen, um Überproduktion zu vermeiden.
Denn nur wenn es keine Überproduktion auf dem Markt gibt, dann kann ich als Bäuerin auch verhandeln und eben angemessene Preise für mein Produkt erzielen.
Ein rotes Tuch für alle Marktliberalen. Und auch das Agrarministerium ist beim Thema Preise derzeit zurückhaltend. Anders als noch vor ein paar Monaten, als Cem Özdemir Ramschpreisen und Billigfleisch den Kampf angesagt hatte. Doch nun hat der Krieg das Blatt gewendet. Zunächst wird es wohl darum gehen, eine Nahrungsmittelkrise abzuwenden.
Das war der Hintergrund. Drohende Getreidekrise, warum der Krieg in der Ukraine die Agrarwende ausbremst. Eine Sendung von Jantje Hannover. Redaktion Monika Dittrich.